Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Anja Buchmann weiter an unserem zurzeit gebündelten Kulturnachmittag im Deutschlandfunk. Jetzt bis 16 Uhr die Medienteam. Desinformationen könnte die Überschrift für die kommenden 25 Minuten sein. Nicht von uns natürlich. Es geht um die Warnung der EU eben vor diesen massiven Desinformationen bei Corona, um China, das sein Bild in Deutschland und der Welt zu steuern versucht. Und in unserer Kolumne betrachten wir die Verdrostung der Medien in Anlehnung an den beliebten Podcast mit dem Berliner Virologen Professor Christian Drosten. Der Kreml hat einem EU-Bericht zufolge eine signifikante Desinformationskampagne in der Corona-Krise gestartet. Ziel sei es, die Krise zu verschlimmern und Verwirrung, Panik und Angst zu verschärfen. So jedenfalls heißt es in einem Papier der Abteilung für strategische Kommunikation des Europäischen Auswärtigen Dienstes. Die Information ist seit letzter Woche in der Welt. Inzwischen hat sich das Thema weiter verschärft. Darüber spreche ich jetzt mit unserer Brüssel-Korrespondentin Bettina Klein. Schönen guten Tag.
Hallo.
Hallo, Frau Klein. Welche Desinformationskampagnen lassen sich gerade erkennen? Wovor warnt die EU?
Die EU warnt zunächst mal vor einer Überfülle von Falschinformationen und Desinformationen zum Thema Corona ganz allgemein, die sich ausbreiten. Das eine ist, was Internetnutzer einfach ungeprüft weitergeben an Falschmeldungen, teils vielleicht sogar am Glauben, das sei richtig. Das ist natürlich schwer einzudämmen. Das andere und das politisch Brisantere natürlich ist gezielte Desinformation mit einem politischen Ziel und einer ganz bewussten Strategie dahinter. Und die kommt zum einen aus Russland oder aus Pro-Kreml-Quellen, aus kremlnahen Quellen. Und zwar nicht mit der Absicht, jetzt eine ganz bestimmte Theorie zu verbreiten, sondern in erster Linie eben Verwirrung zu stiften und das Vertrauen in die Institutionen zu untergraben, indem man zum Beispiel völlig widersprüchliche Thesen verbreitet, wie etwa das Problem werde nur aufgebauscht, damit die Pharmafirmen ihren Umsatz erhöhen, konnte man zum Beispiel lesen. Gleichzeitig, das sei ein machtvolles Instrument, eingesetzt durch die USA und die Opposition Weißrusslands. Also die Methode Alternative Facts, alternative Fakten, das ist nicht nur ein Kennzeichen der Trump-Regierung, sondern eben eine ganz gezielte Strategie in autoritären Staaten.
Welche Maßnahmen ergreifen die Big Player wie Google, Facebook und so weiter?
Sie ergreifen Maßnahmen, aber nicht genug. Die zuständige EU-Kommissarin war schon vor 3 Wochen mit allen im Kontakt. Es gibt ja diesen freiwilligen Code of Conduct, den man im Umfeld der Europawahlen eingeführt hat. Die Plattformen versuchen, die verifizierbaren Informationen von nationalen Gesundheitsbehörden, auch von der WHO, prominent zu stellen und auch Fehlinformationen gegenüberzustellen. Es werden Falschinformationen schneller gelöscht, auch die Bezeichnung schädlich oder verletzend auch dann anzuwenden, wenn eben Informationen im krassen Widerspruch zu wissenschaftlich bestätigten Informationen stehen. Aber Google verdient eben weiterhin auch an Werbeanzeigen, die nicht seriös sind. Die Plattformen kommen da nicht völlig hinterher und da wird die EU-Kommission sicherlich auch noch mal mit weiteren Forderungen auf die zugehen.
Ja, zudem habe ich gelesen, dass 15.000 Moderatorinnen und Moderatoren bei Facebook ihre Arbeit wegen der Corona-Präventionsmaßnahmen niederlegen mussten. Also auch noch mal eine schwierige Situation dort. Mal ganz praktisch, wie kann man selbst Desinformation und Disruptionskampagnen, also Störkampagnen quasi erkennen? An welcher Stelle sollte man da stutzig werden?
Die Botschaft der EU lautet hier, überprüft, was ihr lest, lieber 2-mal oder 3-mal, verlasst euch auf vertrauenswürdige Quellen, die ihr bisher als solche erlebt habt. Dazu würde ich jetzt auch zählen, Journalistenkollegen zum Beispiel, die man auf Twitter als seriös erlebt hat und die nicht jede Meldung unbestätigt hinausblasen. Also alles, was ganz plötzlich krass im Widerspruch zu allem bisherigen steht, da sollte man nochmal gegenchecken. Und für uns als Journalisten gilt ohnehin das Zwei-Quellen-Prinzip. Das ist schwierig genug heutzutage. Man braucht eben wirklich eine Art Medienkompetenz und dazu ruft die EU-Kommission im Augenblick ganz besonders auf.
Wird derzeit auch zu unkritisch über russische Desinformationskampagnen berichtet in den Medien?
Ich würde sagen, es wird zu wenig berichtet. Und wenn, dann wird es so dargestellt, als seien beide Quellen gleichermaßen glaubwürdig. Also ich sah auch bei uns auf der Seite vergangene Woche die Überschrift Streit zwischen der EU und Russland bei Desinformation. Russland streitet hier natürlich nach wie vor alles ab. Aber man muss aufpassen, dass man wirklich nicht die Glaubwürdigkeit und den Wert der EU-Institutionen hier dadurch in Frage stellt. Die versuchen, so seriös wie möglich die Desinformation hier aufzudecken. Ich empfehle nochmal die Seite EU versus Disinfo, EUVS Disinfo, auch auf Twitter, wo jeden Tag solche Berichte veröffentlicht und analysiert werden.
Unglaubwürdige Informationen, da geht auch China derzeit mit schlechtem Beispiel voran. Warum sind die Informationen, die wir von dort erhalten, kritisch zu hinterfragen? Und wie unterscheiden sich chinesische Informationspolitik und Desinformationskampagnen von Russland?
Na, die Strategie der chinesischen Regierung scheint ja ganz offensiver zu sein. Man bedient sich auch der ganz normalen herkömmlichen Medien. Am Anfang, wir erinnern uns, wurde die Information unterdrückt über dieses neue hochansteckende Virus. Es wurden sozusagen Wissenschaftler verfolgt, die versucht haben, das öffentlich zu machen. Und jetzt versucht eben China diese Gegenstrategie, indem es sich eben als Helfer darstellt, indem es versucht, die EU anzuklagen, die nicht solidarisch genug sei. Und das läuft ganz offensichtlich. Und der Außenbeauftragte der Europäischen Union, Josep Borrell, sprach in einem langen Blog-Eintrag vor einigen Tagen davon, wir haben hier eine weltweite Schlacht der Narrative. Und es habe eben auch eine geopolitische Komponente, wie versucht wird hier von einigen Mächten auch, sich anders zu positionieren, nach dem Motto auch haltet den Dieb, man hat selber am Anfang versagt, versucht es jetzt anderen vorzuwerfen und diese Strategie, die Deutungshoheit darüber zu bekommen, wo kommt es eigentlich her? Es ist ja auch verbreitet worden, das kommt eigentlich aus den USA oder ist von der NATO entwickelt worden und da muss man jetzt wirklich sehr, sehr wachsam sein und da ist die Europäische Union hier inzwischen auch aufgewacht.
Ja, kommen wir zum Schluss noch mal kurz eben auf die europäische Ebene zurück. Welche Maßnahmen werden denn dann auf EU-Ebene zurzeit ergriffen, um eben gegen diese Art der Desinformation vorzugehen?
Ja, man versucht es im Augenblick eben wirklich öffentlich zu machen. Wir haben über diese ohnehin schon existierende Internetseite gesprochen, dieser Taskforce, die sich jetzt nicht mehr nur um Russland kümmert, sondern eben auch um andere Länder. Die Kommission geht eben auch weiterhin auf die Internetplattform zu und versucht dort zu sensibilisieren und auch aufzurufen, dass man eben schneller Desinformation löscht. Also man ist hier auf dem Wege, sag ich mal. Das Thema ist nicht ganz neu, aber im Grunde genommen hat man eben auch erst seit den Europawahlen, auch seit dem Mueller-Report aus den USA verstanden, dass das ein weltweites Phänomen ist, wo man auch wirklich politisch gegensteuern muss und zuallererst mal auch die Öffentlichkeit darüber aufklären muss, was eigentlich im Gange ist. Und das betrifft insbesondere eben Desinformationskampagnen mit einem ganz ausgesprochenen politischen Ziel im Augenblick.
Die EU warnt vor Desinformationskampagnen. Unsere Brüssel-Korrespondentin Bettina Klein war das mit Hintergründen. Vielen Dank dafür. Dass Regierungen sich bemühen, das Bild ihres Landes im Ausland zu verbessern, das ist normal. Immerhin ist ein gutes Image förderlich für alle gesellschaftlichen Bereiche, von der Wirtschaft bis hin zur Kultur. Aber im Fall von China wird auch aggressiv versucht, die Außenwirkung zu verbessern. Mit Drohungen, Druckmitteln und wenig Dialogbereitschaft. Die Frage ist, hat das Methode und was bedeutet das für die deutsch-chinesischen Beziehungen? Michael Mayer hat sich in Berlin umgehört.
Der 15. Januar 2017 wird in die Annalen der Geschichte eingehen. Erstmals wird die Eröffnungsrede beim Weltwirtschaftsforum in Davos von einem chinesischen Präsidenten gehalten.
Als vor anderthalb Jahren Arte und die ARD eine Doku über den chinesischen Präsidenten Xi Jinping sendeten, gingen beim zuständigen Arte-Redakteur Anrufe aus der chinesischen Botschaft ein. Man sei mit dem Film nicht einverstanden und verlange Änderungen. Kein Einzelfall. Thomas Reichert, bis Sommer letzten Jahres ZDF-Korrespondent in Peking, ist derartige Drangsalierungen gewohnt. Einmal im Jahr werden in Peking westliche Korrespondenten zum Rapport bestellt und kritische Berichte angeprangert. Bei Tee und Keksen werde, höflich im Ton, aber hart in der Sache, miteinander gesprochen, erzählt Reichert. Auch in Deutschland seien Anrufe, E-Mails und Besuche von chinesischen Botschaftsangehörigen durchaus normal, wenn es um China gehe. Etwa gab es Beschwerden wegen einer ZDF-Doku über Chinas Projekt der Seidenstraße. Reichert kennt weitere Beispiele.
Man hat es jetzt bei der Corona-Epidemie gesehen, als eine dänische Zeitung sich entschuldigen sollte, weil sie eine Karikatur gemacht haben, wo sie das Coronavirus verbunden haben mit der chinesischen Flagge. Es gibt andere Beispiele dazu, wie die jeweiligen Botschafter Chinas zunehmend Einfluss nehmen wollen auf die Berichterstattung der jeweiligen Medien über China. Das ist was Neues und zeigt im Grunde, wie eben ein machtvolles China seine eigene Stimme durchsetzen will, was bislang nicht besonders erfolgreich ist.
China will selber in der Hand haben, wie über das Land berichtet wird. Deshalb werden in der Londoner Auslandszentrale des Staatsfernsehens CCTV 100 neue Redakteure angestellt und Chinas Botschaften werden dazu ermuntert, fleißig Social Media zu nutzen. In Washington twittert der Botschafter sogar angeblich selbst. In Deutschland bezichtigt die Botschaft auf Twitter deutsche Medien schon mal der Lügenmeldung und Verleumdung in der Corona-Krise. Für die kommunistische Regierung ist die Einmischung in die Berichterstattung ausländischer Medien selbstverständlich und auch angemessen, sagt Katja Drienhausen, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Mercator Institute for China Studies in Berlin.
Also da muss man, glaube ich, einfach so das Grundverständnis auch nochmal der Aufgabe von der Diplomatie, von den chinesischen Medien, von chinesischen Politikern, aber im Prinzip auch von allen Chinesen sehen, die ja auch vom Staat vermittelt wird, nämlich dass jeder die Aufgabe hat, an einem guten China-Bild im Ausland mitzuagieren. Das heißt, was da gemacht wird, ist, den Auftrag zu erfüllen, die Geschichte Chinas gut zu erzählen, wie es in den öffentlichen Auftraggebungen so schön heißt.
Zuweilen gibt es auch kuriose Projekte. Das Portal China-Reporter sollte ein differenziertes Bild von China zeichnen. Initiiert wurde es von zwei ausgewiesenen deutschen China-Experten, Georg Blume, heute Spiegel-Korrespondent in Paris, und von Wolfgang Hirn, vormals beim Manager-Magazin. Doch wie unabhängig dieses Online-Magazin geworden wäre, ist fraglich. Der ehemalige chinesische Botschafter in Berlin warb sogar dafür bei deutschen Unternehmen um Finanzmittel. Es ging um den Jahresetat von 250.000 Euro. Die Botschaft schrieb an in China engagierte Firmen Briefe, wie wichtig die China-Reporter doch seien. Das Projekt als solches sei im größeren Kontext zwar nicht verwunderlich, meint Katja Drienhausen, aber...
Das Problem ist natürlich, warum muss man dafür zu der Vertretung dieses Landes gehen? Wenn dann der ausgehende Botschafter Unternehmen nahelegt, Finanzmittel bereitzustellen, wie das ankommt und was das für einen Druck auch ausübt, das hätte man sich eigentlich auch vorstellen können. Das war sehr unglücklich gehandhabt.
Das Projekt China-Reporter wird zwar nicht zustande kommen, dafür gibt es aber seit einigen Monaten einen neuen Verein namens China-Brücke. Dieser soll den Dialog auf kultureller, politischer und wirtschaftlicher Ebene vertiefen. Wolfgang Hirn, einer der beiden Journalisten, ist dort ebenfalls Mitglied. Der Verein habe, so sagte Hirn der Süddeutschen Zeitung, nichts mit dem journalistischen Projekt China-Reporter zu tun. Vorsitzender der China-Brücke ist der ehemalige Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich. Auch Friedrich betont, es gebe keinen Zusammenhang mit dem Projekt der Journalisten Blume und Hirn.
Hat mit uns nichts zu tun. Sie haben natürlich für dieses Projekt irgendwie finanzielle Mittel gesucht und unter anderem wohl auch damals den damaligen Botschafter vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren angesprochen, der ihnen Unterstützung zugesagt hat, gegenüber deutschen Unternehmen da werbend tätig zu sein. Ich habe jetzt im Nachhinein davon erfahren. Gut, ist so.
Doch bei allem Dialog mit China festzuhalten bleibt, es ist ein Land, das selbst entscheiden will, welches Bild in den Medien über es vermittelt wird und welches nicht.
Ich höre Ihnen auch täglich, muss ich sagen, den Podcast Coronavirus Update mit Christian Drosten, auch weil er so reflektierend ist. In der Corona-Krise geht es nicht darum, Thesen und Ansagen zu verbreiten. Viel sinnvoller sei es, wenn in den Medien auch darüber gesprochen wird, was wir nicht wissen. Ein gutes Beispiel gebe dabei der Virologe Christian Drosten ab. Das meint unser Kolumnist.
Matthias Dell. Es ist in diesen Tagen vieles anders als sonst. Und dazu gehört auch, dass keiner sagen kann, was sich geändert haben wird, wenn es nicht mehr so ist. So bleiben vorerst nur das Wünschen und das Fürchten. Was aus medienkritischer Sicht wünschenswert sein könnte, dass das Beispiel Christian Drosten Schule macht. Damit ist nicht der Hype gemeint, der um den Berliner Virologen durch den werktäglichen Podcast Coronavirus Update von NDR Info entstanden ist. Außerhalb von Witzen ist die Sehnsucht nach einer Heldenfigur so albern, wie der journalistische Reflex, den Namen Drosten und die Berufsbezeichnung Kanzler in eine Überschrift zu packen, wie es etwa die Zeit getan hat. Interessant ist das Modell von Information, das die ruhigen, tastenden Auskünfte von Drosten vorstellen. Es kommen einem beim Zuhören nicht Thesen und Ansagen entgegen, sondern man wird Teil einer Denkbewegung. Drosten schafft im Gespräch mit der NDR-Redakteurin Anja Martini Orientierung und Verständnis dadurch, dass er den Raum seines Wissens absteckt. Was auch bedeutet, dessen Grenzen zu kennen, etwa wenn der Mediziner über das Verhältnis zur Politik redet, die anders funktioniert als die Wissenschaft. Was ferner bedeutet, dass er sich selbst revidiert und korrigiert. So lässt sich im besten Fall auch das verstehen, was man noch gar nicht begreifen kann. Neu ist dieser Modus des Redens freilich nicht. Tiefe und Genauigkeit der Expertise sind etwas, wofür sich gute Podcasts Zeit nehmen. Neu ist die Aufmerksamkeit, die einem solchen Format entgegengebracht wird. Das natürlich von der Konzentration profitiert, die das Megathema Coronavirus bewirkt. Dass man in Zeiten der Ungewissheit gewillt ist, werktäglich eine halbe Stunde aufzubringen, um jemandem beim Abwägen zuzuhören. Und dass danach Medien auf diese Erklärungen reagieren, sie vermelden und ernst nehmen. Und deshalb wäre es doch schön, wenn diese, sagen wir mal ganz verkürzt und griffig, Verdrostung des Journalismus auch für andere Bereiche gelten könnte. Wenn die Frage, wer CDU-Vorsitzender wird, weg von den Personen und hin zu ihren Konzepten führen würde. Zu Vorstellungen und Überlegungen, die eben nicht in 4 Minuten durchbehauptet wären, sondern in wochenlangen 30-Minuten-Gesprächen argumentiert werden müssten. Wenn etwa die Steuergesetzgebung in dieser ruhigen und umsichtigen Weise und unter millionenfacher Anteilnahme betrachtet würde, sodass man tatsächlich möglichst alle Faktoren berücksichtigt hätte, die für eine Entscheidung wichtig sind. Und das hieße dann vermutlich, mindestens 2 Folgen lang durchzudenken, was das angedrohte Auswandern von SAP-Milliardär Hasso Plattner bei der Einführung einer Vermögenssteuer für Auswirkungen hätte. Für das Land, für die Wirtschaft, für Plattner. Immerhin kann man die Verdrosselung der Berichterstattung jetzt schon spüren, wenn verkürzte Aussagen des Virologen in anderen Medien von Drosten selbst wieder kritisch bedacht werden. Wie aktuell gegenüber der Zeitschrift Stern. Die hatte für ein Interview mit Drosten geworben mit der Schlagzeile:
Keine vollen Fußballstadien in den nächsten 12 Monaten.
Grundlage dafür war folgende Erklärung des Mediziners im Gespräch:
Ich glaube aber überhaupt nicht daran, dass wir in irgendeiner absehbaren Zeit wieder Fußballstadien voll machen. Das ist überflüssig. Das wird es bis nächstes Jahr um diese Zeit nicht geben. Auf Dinge, die schön sind, aber nicht systemrelevant, wird man lange verzichten. Bei Schulen wiederum wird man vermutlich relativ bald nachschauen, ob die Maßnahmen so relevant sind oder ob man da den Druck wieder rausnehmen kann.
Ist die Schlagzeile nun aus dem Kontext gerissen oder gerade noch zulässig? Ich würde mich hier nicht festlegen wollen, zumindest nicht in einem Satz. Denn ich kann die Entscheidung des Stern verstehen und ich verstehe auch Drostens Kritik daran. Das sind die Erfolge, die die Verdrostung in meinem Innern schon feiert. Ich lese eine Überschrift, eingedenk ihrer völligen Begrenztheit.
Eine Kolumne von Matthias Dell und jetzt bei uns die Schlagzeile von morgen und zwar von der Magdeburger Volksstimme.
Ja, mein Name ist Rainer Speingel, ich bin Leiter der Lokalredaktion der Magdeburger Volksstimme in Sachsen-Anhalt. Und wir berichten natürlich auch morgen über das Thema Corona, das die 230.000 Magdeburger seit Tagen intensiv beschäftigt. Nach vielen Themen über Fälle in Krankenhäusern und Fieberzentren, über die Gastronomie und den Handel geht es morgen um ein Gymnasium in Magdeburg, das sich auch dieser Frage des Corona-Ausfalls stellt. Und zwar hat das Gymnasium eine Plattform eingerichtet, damit sich Eltern, Schüler und Lehrer auch trotz der Schulschließung miteinander verständigen können. Und wir haben mal die unterschiedlichen Aspekte beleuchtet, die ein solcher Unterricht außerhalb der Schule mit sich bringt.
Die Organisation Reporter ohne Grenzen berichtet, die Covid-19-Pandemie hat weltweit gravierende Auswirkungen auf die Pressefreiheit. Regierungen halten Informationen über das Ausmaß der Epidemie zurück. Manche Regime versuchten, die Berichterstattung zu manipulieren. Journalistinnen, Journalisten und ihre Redaktionen werden festgenommen oder angefeindet, weil sie unabhängige Informationen über die Epidemie veröffentlichen. Reporter ohne Grenzen startet dazu eine Themenseite mit fortlaufenden Informationen. Der Kulturnachmittag im Deutschlandfunk geht nach den Nachrichten weiter mit Stefan Koldehoff. Dann berichten wir zum Beispiel darüber, dass Google Besuche in über 500 Museen per Computer anbietet. Was immer Sie machen, bleiben Sie gesund. Anja Buchmann verabschiedet sich und sagt Tschüss. Bis die Tage.